Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Es geht auch heute wieder um Lernen mit allen Sinnen, um Lernen in und mit Bewegung. Abseits von fest verschraubten Schulbänken und beamerverseuchten Hörsälen. Ja, uns zieht es nach draußen, denn wir haben Sommer und schon deshalb alle unsere Reportagen unter freien Himmel verlegt. In unserem ersten Beitrag geht es um eine Schulklasse, die einen Vormittag in einem Hochseilgarten verbringt und dort so intensiv zusammenarbeiten muss, wie das im Schulalltag nur selten vorkommt. Anschließend besuchen wir das Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck in Pullach. Als unseren regelmäßigen Gast der Sendung begrüßen wir auch heute wieder Xaver Stich, der sich mit allerlei Merkwürdigkeiten auseinandersetzt. Und wir waren anlässlich der 59-Jahr-Feier des Stadtteils Hadern bei der Domino-Aktion »Wir bewegen etwas«. Wir starten also mit dem Besuch eines mobilen Hochseilgartens. Seilgärten? Sind das nicht diese etwas hochgeratenen Stufenbarren für Manager, auf denen sie ihren inneren Schweinehund überwinden sollen? Und hat man die nicht erfunden, um Arbeitsgruppen, die man seit einiger Zeit Teams nennt, in den Burnout zu treiben? Nun mal langsam mit den sicher nicht ganz unbegründeten Vorurteilen. Denn es geht auch anders. Wir haben einen Vormittag mit einer Schulklasse verbracht und konnten uns versichern, dass sich Seilgärten sehr wohl dazu eignen, eine ganze Menge zu lernen. Klettern? Ja, das auch. Ist aber eigentlich nur Nebensache.
Worum geht's denn heute beim Hochseilgarten? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Das steht an oberster Stelle. Was noch? Um Klettern geht's, ja, das heißt, um eine sportliche Aktivität geht's heute auch. Ja, es wird ein bisschen anstrengend. Was noch?
Ja.
Und aufgeregt schon davor?
Auf jeden Fall. Also, von unten sieht's ganz lustig aus. Mal sehen, wie es von oben aussieht.
Ja, dann viel Spaß. Also, ich sitze hier mit dem Michael Randl, Hochseilgartentrainer vom Referat für Bildung und Sport der Stadt München. Mobiler Hochseilgarten, da gibt es ja richtig so eine Geschichte dazu. Was weißt du dazu, Michael?
Also die Stadt hat den mobilen Hochseilgarten seit mittlerweile 4 Jahren und ist entwickelt worden im Allgäu von einer Firma, die eben bewusst auf Outdoor-Events gehen wollte, eben für Firmentrainings, um eben das Teambuilding zu fördern, um gewisse Kompetenzen zu vermitteln und da eben die Möglichkeit zu haben, zu den Firmen zu gehen. Deswegen mobiler Hochseilgarten. Dann hat man recht schnell gemerkt, dass er für Kinder auch sehr ansprechend ist. Und dann hat die Stadt München dieses Modell aufgegriffen für die 2. Klassen bis zu den 7. Klassen.
Ah ja, wir hatten ja heute eine 5. Klasse vom Gymnasium Adolf Weber in Neuhausen und es wird ja offensichtlich dann so den ganzen Sommer über oder zumindest also während der Schulzeit angeboten.
Ja, also die Münchner Schulen, die können das Programm am Vormittag nutzen. Da ist vom Referat für Bildung und Sport sind auch extra Lehrer freigestellt worden, die dieses Programm begleiten. Die haben eine extra Ausbildung bekommen, eine Hochseilgartentrainer-Ausbildung. Und wir sind grundsätzlich im Sommer tätig. Da, wo das Wetter schön ist, weil es soll ja Spaß machen. Das heißt, wir fangen nach den Osterferien an bis zu den großen Ferien und dann nochmal von den großen Ferien bis zu den Herbstferien. Also 3 mal circa 6 Wochen sind wir im Einsatz in München.
Was unterscheidet denn so ein Hochseilgarten von dem klassischen Sportunterricht?
Einmal, wir sind nicht in der Sporthalle und natürlich auch das Element Klettern, Höhe, zusammen an einem Strang zu ziehen. Das ist jetzt auch nicht im Sportunterricht immer alltäglich. Es ist nicht immer der Fußball, sondern hier eben ja, einfach das Ausgelassene zusammen klettern.
Jetzt ist der Stefan noch dazugekommen. Stefan hat gerade noch die Helme zusammengeräumt. Stefan, du bist ja selber Lehrer an einem Gymnasium. Ja, es geht auf der einen Seite um Körperlichkeit, um Fitness, um Bewegung, aber nicht nur. Was sind denn noch so Lernziele, die man jetzt da beim Hochseilgarten noch mit bedienen kann?
Also zum einen natürlich ist hier gefordert, dass sie im Team zusammenarbeiten. Allein kann man diese Übungen nicht schaffen. Und zum anderen ist anders wie in der Schule. Es ist nicht der Schnellste, der Beste, sondern ist einfach gefordert, zusammenzuarbeiten und sich auch mal zu überwinden, seine Ängste in den Griff zu bekommen und auch mal was wagen. Das kommt im normalen Unterricht in der Schule beziehungsweise auch oft in der Freizeit der Kinder einfach zu kurz.
Mir hat ja wirklich überrascht, dass die Schülerinnen und Schüler doch recht fit eigentlich waren. Ist das jetzt normal? Man spricht ja immer so von Adipositas und von Unbeweglichkeit und dass sie eigentlich nur noch mit dem Daumen schnell sind am Smartphone oder an der Playstation. Hier war es irgendwie ein bisschen anders. Ist das normal?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr fitte Klasse war und es ist das tatsächlich liegt es auch oft an der Schulart. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gymnasiasten im Durchschnitt fitter sind und die Sachen oft besser bewältigen. Und man findet oft eher dickere Kinder, auch oft in den anderen Schularten kommt es häufiger vor, wobei man das vielleicht nicht allgemein sagen kann. Heute war zumindest eine sehr fitte Klasse, das kann man auf jeden Fall feststellen.
Hochseilgärten gibt es ja schon einige Zeit, also zumindest so 15, 20, 25 Jahre in Deutschland. Aber es kommt ja offensichtlich hier bei euch sehr stark darauf an, um das Miteinander. Also eigentlich sind alle in Bewegung, alle haben was zu tun. Da hat sich da einiges verändert wohl in der Technik. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Ist zwar nicht so einfach, weil wir haben ja kein Bild dazu, sondern nur einen Ton. Aber was sind das für Elemente, wo man jetzt miteinander kooperiert?
Ja, also nochmal ganz kurz zu deiner ersten Frage. Wir unterscheiden uns schon sehr stark zu dem normalen Waldseilpark, Hochseilgarten. Da muss man ganz klar differenzieren. Wir greifen bewusst die Kompetenzen auf Teambuilding, das heißt zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und das wird ja im Waldseilpark nicht vermittelt, sondern da hat jeder seinen individuellen Spaß. Ja, wir haben hier ein Alugerüst und wir sichern Toprope, das heißt wie in der Kletterhalle, über eine Umlenkung. Wir haben dort ein patentiertes System, ein Schienensystem, dass wir mit dem Kletternden mitlaufen können. Und das ermöglicht uns dann auch dementsprechend einzuwirken, um den Kindern gegebenenfalls zu helfen oder es auch ein bisschen schwieriger zu machen. Fakt ist, dass sie die ganze Zeit sicher sind, dass wir als Trainer die sichern und die Kinder sich nicht selbst mit den Selbstsicherungen, wie es ja in Waldseilparks und Hochseilgärten ist, sich selber sichern. Dazu sind sie noch zu jung, sondern wir Trainer übernehmen das. Und wir wollen eben, das ist ja das Ziel bei großen Klassen, heute waren es 30, so viele wie möglich gleichzeitig zu beschäftigen, dass jeder was zu tun hat, keiner Langeweile hat und immer sich jemand auch gebraucht fühlt. Da ist jemand, der braucht meine Hilfe. Das fokussieren wir ganz, ganz bewusst.
So, jetzt steigt der Jonathan gerade hoch und hat eine Augenbinde jetzt angelegt. Und die Mitschülerinnen und Mitschüler müssen ihm jetzt genau erklären, wo er hinzutreten hat, wo er hinzufassen hat. Da sind wir jetzt mal gespannt, wie er das jetzt hier schafft. Wir sind weiter hier bei LoRa 92.4. Heute nach einem Hochseilgarten-Training oder einer Hochseilgarten-Aktion eines Gymnasiums, des Adolf-Weber-Gymnasiums in München-Neuhausen. Der Sportunterricht ist ja in der letzten Zeit so ein bisschen ins Gerede gekommen. Alles spricht von den MINT-Fächern, also ich hoffe, ich bringe es zusammen, Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. Jetzt ist der Sport teilweise ein bisschen hinten dran. Wie sieht man das so als Gymnasiallehrer, der Sport unterrichtet? Gibt es da einen Bedarf, da was zu verändern? Oder wie ist denn das Ganze so in der Zukunft von den Prognosen her, Stefan?
Also ich denke schon, dass man für den Sport kämpfen muss und immer eine Lanze brechen muss für den Sport. Er ist außerordentlich wichtig und es ist tatsächlich so, dass wenn Stunden oft wegfallen oder ausfallen, dann denkt man immer, Sportunterricht, das kann ohne Probleme ausfallen. Nur ich denke, man muss den Blick weiter richten und wenn sich die Kinder nicht mehr konzentrieren können und wenn sie unruhig sind, dann glaube ich, ist nicht noch eine Stunde Mathe sinnvoll, sondern dann brauchen die, glaube ich, Ausgleich und Bewegung. Und das ist eben in unserer bewegungsarmen Welt mit dem Smartphone einfach kommt es zu kurz und ich denke, da ist unser Bildungsauftrag schon in die Richtung, dass wir da was ändern müssen und den Schülern Bewegung verordnen quasi und sie zu lebenslangen Bewegen anhalten eigentlich auch.
Ist ja irgendwo verrückt. Also die Hirnforscher zum Beispiel, die sagen schon seit einiger Zeit, dass Bewegung nicht nur gut ist für den Körper, sondern auch für den Kopf, also auch für zwischen die Ohren sozusagen. Und im Schulunterricht ist aber doch immer noch so, dass der Sport das fünfte Rad am Wagen ist.
Ich denke, dass da viele einfach ihre Scheuklappen aufhaben und ihr Unterrichtsfach als wichtigstes Fach sehen und natürlich das durchbringen wollen. Es ist ja auch der Druck da, gerade mit dem G8, den Stoff durchzubringen. Und da denkt natürlich dann jeder in erster Linie an sich, an sein Unterrichtsfach, an sein Englisch, an seine Mathematik. Und dann wird oft beim Sport zurückgezogen, so wie der Stefan das gut erwähnt hat. Und ich finde es schade, dass da nicht diese lang bekannten Ergebnisse aufgegriffen werden, dass eben bei Sport eine unglaublich positive Ausschüttung von Dopamin ist, was ja den Kindern wieder neue Energie bringt, die kurz an die frische Luft zu lassen. Und da gibt es viele Konzepte, viele Möglichkeiten, auch mit kurzen, bewegten Pausen, kurzen Icebreakern, da wieder Leben in die Köpfe der Kinder zu bringen. Und das sehen aber viele nicht. Finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass da noch was gemacht wird. Wir versuchen, unseres dazu beizutragen oder das Referat für Bildung und Sport mit den Sportzentren, dass die Kinder andere Sportarten kennenlernen und dann in ihrer Freizeit diese Sportarten vielleicht aufgreifen.
Gibt es denn im Sportunterricht auch so eine gewisse Entwicklung, dass sich ebenso das Turnvater-Jahn-Prinzip vormachen, nachmachen, Maul halten oder so ähnlich, dass sich da irgendwie was verändert, also dass es weniger direktiv ist und mehr so teamorientiert? Siehst du da eine Entwicklung?
Ich denke, das ist sicherlich so. Hängt natürlich immer von der Lehrkraft ab, aber ich denke, wir haben gut geschulte Sportlehrkräfte, die Kinder persönlich entfalten lassen und die Kinder können sich in den Sport nicht einbringen.
Ja, es müsste sich eigentlich in der Sportlehrerausbildung auch was tun. Die Dozenten am Sportzentrum, das waren meistens ehemalige Leistungssportler, hat sich einiges verändert. Ich hatte ja auch hier bei LoRa München 92.4 den Uli Detweiler, Wissenschaftler am Sportzentrum, jetzt am Mikrofon. Und er sagte, dass diese zusätzlichen Möglichkeiten, die der Sport bietet, dass man die einfach auch berücksichtigen muss und dass letztlich dann also das rein Wettbewerbs- und Wettkampforientierte dann auch ersetzt werden müsste durch mehr kooperative Formen. Sind die inzwischen auch angekommen?
Es gibt im Lehrplan schon seit längerer Zeit auch die Möglichkeit, Kooperation und Fairness auch in die Bewertung, ist ja auch ein schwieriges Thema, Bewertung vom Sport und nicht Benotung einfließen zu lassen. Und daher findet es schon statt und weg vielleicht nur vom Leistungsgedanken hin zu anderen Formen des Sports.
Ja, vielen Dank euch beiden und dann noch alles Gute für die nächsten Einsätze. Ciao.
Vielen Dank, danke. Ciao.
Weiter geht's mit dem mobilen Seilgarten. Wer sich einen optischen Eindruck von dieser Konstruktion machen will, geht auf unsere Website LoRa924 und findet unter der Rubrik aus den Redaktionen ein Foto dazu.
Vorher war es nur eine Simulation mit einer Augenbinde und nun ist ein blinder Mitschüler, der also jetzt gesichert wird und der also jetzt hier die Strickleiter hochklettert. Und natürlich von unten kräftig unterstützt wird. Frau Santer, wie ist denn Ihr Zwischenfazit jetzt nach diesen ersten eineinhalb aufregenden Stunden?
Ich finde es sehr schön, wie die Kinder bei der Stange bleiben. Das ist für 10-, 11-Jährige doch eine Leistung, sich 2 Stunden lang auf eine Sache zu konzentrieren und immer zusammenzuhalten. Aber das ist hier an dem Hochseilgarten insofern ideal, weil sie durch das Helfen Bereitstellen der einzelnen Teile, die zu klettern sind, sehr engagiert sein müssen, dass es alle schaffen. Also sie sind jetzt nicht nur Helfer, die sichern, sondern sie sind auch verantwortlich, dass sie sich gegenseitig beim Überwinden helfen. Und ich bin begeistert von meiner Klasse, dass sie so zusammenhält.
Es ist ja ganz außergewöhnlich, finde ich, dass letztlich dann so die Fitness eigentlich richtig gut ausschaut. Also man spricht ja oft immer so von den unfitten Kindern, die also jetzt vor allen Dingen gut sind an der PlayStation, aber das haben wir jetzt hier gar nicht den Eindruck.
Das kann ich jetzt von unserer Schule generell nicht behaupten. Wir haben vielleicht ein, zwei Kinder, die aber alles probieren, die sich vielleicht von der Vorbildung oder von dem, was sie vom Elternhaus mitbekommen haben, ein bisschen schwerer tun. Aber im Großen und Ganzen haben wir recht sportliche Kinder. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir 2/3 Jungs und 1/3 Mädchen haben und sich das vielleicht aus dem Grund auch auf die Schulwahl ein bisschen auswirkt.
Sind Sie selber jetzt im Sportunterricht aktiv?
Ich bin Sportlehrerin, ja. Und für uns ist es heute ein wirklich geschenkter Tag. Vor einem Jahr wurde unsere Sporthalle abgerissen, weil wir einen Neubau bekommen. Und wir können im Moment nur alternativ arbeiten im Keller, in der Aula, wenn es regnet. Wenn schönes Wetter ist, haben wir natürlich einen Sportplatz. Aber Sachen, die mit Klettern und Hängen zusammen in Verbindung stehen, die können wir im Moment überhaupt nicht machen. Und deswegen ist das sensationell. Ganz wichtig ist auch, dass die Kinder hier zusammenarbeiten. Beim Sport ist natürlich immer Kooperation und Hilfsbereitschaft gefragt, aber hier doch auch sehr ausgeprägt. Und ich denke, die Kinder sehen das auch als Belohnung, dass sie hier mit her dürfen. Andere Fächer fallen aus. Und ich habe gemerkt, wenn wir bei so einer Aktion waren, dass der Rest des Schuljahres und die weiteren Schuljahre eigentlich immer sehr gut laufen. Man lernt sich auf eine andere Art und Weise kennen und deswegen begrüße ich das auch.
Es wird ja von manchen Bildungspolitikern immer wieder gesagt, naja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir bei den wichtigen Fächern jetzt zulegen. Und Sport ist ja allgemein jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch ein bisschen nach hinten geschoben worden. Ist das jetzt eine Initiative hier in die andere Richtung, also jetzt hier auch Sport da mehr zu fördern?
Die dritte Sportstunde, die teilweise oder an manchen Schulen ganz gestrichen wird, ist natürlich eine Katastrophe. Wir bräuchten gerade für die kleineren mehr Bewegungssequenzen. Wir merken das, gerade bei den Kindern im Ganztagesbereich, dass wir in der Mittagspause eigentlich nur die angebotenen Sportangebote, dass die von den Kindern genutzt werden, weil sie das brauchen. Ja, und wir selber merken, dass sie im Unterricht nachher einfach besser bei der Stange zu halten sind, wenn sie sich mehr bewegen können. Und das ist einfach auch für spätere Leben ganz wichtig, dass man die Potenziale jetzt bei den Kleinen setzt. Wenn man mal in den oberen Klassen damit anfängt, ist es eigentlich vorbei, dann Menschen auch für Bewegung zu gewinnen.
Rückenwind gibt es ja auch sogar von den Hirnforschern, die sagen, also dass eben Sport eigentlich einiges in Bewegung setzt und tatsächlich dann also auch die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Also eigentlich müsste das jetzt doch auch so ein Anschub sein, wo sich dann auch in der Bildungspolitik was verändern müsste.
Ja, wir hoffen das natürlich seit vielen, vielen Jahren. Das ist kein neues Phänomen. Das ist, ich bin jetzt keine junge Lehrerin mehr, auch zu meiner Studienzeit schon bekannt gewesen. Aber der Schulalltag hat natürlich eine gewisse Anzahl von Stunden, die irgendwo untergebracht werden müssen. Ziel bei uns jetzt, wir kommen vom Gymnasium, ist natürlich irgendwo das Abitur und da müssen Präferenzen gesetzt werden. Dennoch ist die Bewegung ganz wichtig und zwar durchgehend. Einfach auch als Marke fürs spätere Leben, dass man da positive Erfahrungen setzt. Und nochmal zurück zum Hochseilgarten. Das Positive ist hier nicht ein Sieger oder eine Bestleistung zu küren, sondern alle machen was, alle probieren was und es ist so angelegt, dass es auch alle schaffen sollen und auch können. Während, ich sag mal, beim Match im Fußball treffen sich dann wieder die ohnehin ambitioniert sind, die gut sind und die spielen. Oder wenn wir eine andere Sportart machen, Geräteturnen, sind wieder die dort begabter sind. Das grenzt immer so ein bisschen aus. Und da müssen wir in der Schule, glaube ich, ein Stück weit noch besser werden, die Kinder so abzuholen, dass der Leistungsgedanke wichtig ist, aber nicht der absolute Mittelpunkt.
Wie können wir weitermachen? Also Hochseilgarten ist jetzt eine einmalige Aktion. Gibt es jetzt irgendwie vergleichbare Aktivitäten, vergleichbare methodische Angebote, die man jetzt im Schulunterricht, also nicht nur im Sportunterricht, vielleicht integrieren könnte?
Naja, wichtig wäre halt, mehrmals am Tag Bewegungssequenzen zu setzen. Ich denke mir, das ist für uns Lehrkräfte schwierig, weil jeder seine eigenen Schwerpunkte und sein eigenes Leben und seine eigenen Vorlieben hat. In der Unterstufe ist es wichtig, da achten wir auch drauf, dass die Kinder längere Pausen haben, dass sie in den Pausen auch wie gesagt, hier ist es ja auch schön, Kinder dürfen ja auch Fußball spielen, dass sie Ball spielen können, dass sie sich bewegen können. Und unser Schulleiter befürwortet es sehr. Und wenn wir manchen Unfall mehr haben wie eine herkömmliche Schule, dann nimmt er das auf seine Kappe. Weil wenn man halt tobt, auch mal blaue Flecken oder Schürfwunden, vielleicht auch mal was Schlimmeres passiert. Aber im Großen und Ganzen sehen wir die Bewegung als wichtig an.
Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also es schaut ja erstmal ziemlich spektakulär aus, dieser Hochseilgarten. Gibt es da jetzt kritische Fragen von den Eltern im Vorfeld beispielsweise?
Ich denke nicht, weil wir darauf vertrauen können, dass die Stadt München mit ihren Angeboten alle Sicherheitsvorkehrungen wirklich perfekt, nachvollzieht. Auch der größere Hochseilgarten in der Quiddestraße wird immer wieder standardmäßig gewartet, nachkontrolliert, ob alles sicher ist und die Trainer sind ausgebildet. Und wie Sie vielleicht am Anfang gesehen haben, die Kinder ziehen nicht die Gurte an und klettern los, sondern jeder wird nochmal abgecheckt. Da vertraue ich drauf, da weiß ich, dass die Leute, die hier sind, wirklich sehr, sehr gut sind und auch pädagogisch hervorragend arbeiten.
Unser nächstes Ziel ist das Naturerlebniszentrum Burg Schwanegg in Pullach, von München aus gesehen ein paar Kilometer isaraufwärts. Träger der Umweltstation, der benachbarten Jugendbildungsstätte und einer Jugendherberge ist der Kreisjugendring München-Land. Verabredet sind wir mit Anke Schlehhofer, die das Naturerlebniszentrum aufgebaut hat und seit vielen Jahren leitet. Unser Gespräch beginnt, ja wo auch sonst, im Kräutergarten.
Ja, man glaubt es ja fast gar nicht. Man ist jetzt hier ganz malerisch am Rande von dem Umweltbildungszentrum. Hier, ich bin jetzt hier mit der Anke Schlehhofer und sie erklärt mir gerade, was hier so alles passiert. Anke.
Ja, wir sind hier im Garten unserer Umweltstation, Naturerlebniszentrum Burg Schwanegg. Wir sind eine von, ich glaube, 53 inzwischen Umweltstationen in Bayern, aber eine der ersten Stunde, also seit 96 anerkannte Umweltstation. Und ich würde sagen, bei uns ist es klein und fein. Das heißt, wir haben ein schönes Haus, was so in Form eines Ammoniten, also Wachstum und Vernetzung ausdrückt. Und rundherum so einen kleinen Garten, der halt auch ein bisschen Wildnis auch zeigen soll. Also wir pflegen ihn eigentlich nicht, sondern die Natur pflegt sich selber. Einmal im Jahr wird die Wiese mit der Sense gemäht. Es ist so eine Art Streuobstwiese mit ein paar alten Apfelsorten. Und dann geht es über in so ein Waldgelände. Also unser Thema ist gerade im Projekt, wofür ich zuständig bin für die Projekte, ist gerade Vielfalt in Natur und Kultur. Zukunft braucht Vielfalt. Die Projekte müssen ja immer, sage ich mal, ein aktuelles Thema aufgreifen, sollen aber Möglichkeiten bieten, viele verschiedene Programme mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zu machen, die da reinpassen. Und ein Thema, was uns am Herzen liegt, ist natürlich Vielfalt, sowohl Erhalt der Biodiversität, aber auch jetzt Vielfalt in der Kultur. Wir haben ja viele Geflüchtete und auf der Burg Schwanegg wohnen jetzt für 2 Jahre, ist ihr Zuhause, 110 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und dann ist es natürlich für uns auch wichtig, die werden natürlich hier bleiben, die wollen sich integrieren, dass wir so nach dem Motto des Bayerischen Jugendrings Geflüchtete werden Freunde oder so, so heißt das Programm, glaube ich, aber es ist nicht von denen bezuschusst, sondern vom Umweltministerium, ist uns halt wichtig, dass die hier auch ein Zuhause finden und dass sich alle auseinandersetzen mit dem Thema, welcher Wert bedeutet eigentlich Vielfalt, sowohl in Natur wie in Kultur. Finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn ich das vertiefe. Und läuft aber auf so ganz praktische Sachen raus. Wir haben eine interkulturelle Gruppe, die wir versuchen, auch ein bisschen stetig zu halten. Aber es kommen immer welche neue dazu. Es gibt eine 10. Klasse vom Gymnasium Pullach, die da kommt. Und immer wieder die Jugendlichen von der Burg Schwanegg aus allen Nationen. Also wir haben Eritrea, Somalia, Irak.
Das ist ja dann euch euer Vorteil auch, dass ihr dann richtig Begegnung habt. Also auch zwischen jetzt der
Begegnung, das ist uns wichtig.
Jugendgruppen oder Schulklassen dann hier aus der Region, aus München und Umgebung mit den geflüchteten Jugendlichen.
Ja, also das, ich hätte gern mehr davon. Aber wir versuchen ja so eine Gruppe, das ist immer so Freitagnachmittags, aber nur alle 2-3 Wochen. Und dass dann Aktivitäten passieren rund um Natur, Vielfalt und Kultur. Und man sieht hier halt in den Pfingstferien hat der Kollege, also der Markus Mitterer, ist dafür vor allen Dingen zuständig. Und die haben jetzt hier ganz konkret, haben die halt gepflanzt, gesät. Also das ist unter dem Thema Neues, gemeinsam Neues säen. Ja. Und haben ein Hochbeet gebaut. Und da haben wir eine Kooperation gehabt mit den Junggärtnern. Weil es soll ja auch Richtung Berufe gehen, ist auch wichtig. Und vor allen Dingen die Kontakte, die dann entstehen. Dass die auch wirklich Freunde, Freundschaften aufbauen können. Und ja, wenn die nächstes Jahr hier aus der Burg wieder ausziehen müssen, weil die Jugendbildungsstätte die Räume wieder braucht, die Jugendherberge, dann hoffen wir, dass sie auch in Pullach hier eine neue Bleibe finden, vielleicht sogar in Familien und sonst in kleinen Wohnheimen oder so. Das ist so der Gedanke, dass sie dann gleich Freunde haben, die ihnen helfen hier von den Einheimischen.
Ja, jetzt stehen wir hier gerade vor einigen Töpfen mit allerlei Kräutern und hier melden sich schon die ersten Gurken hier zu Wort. Anke, was hat das jetzt hier zu bedeuten?
Ja, also wie gesagt, es wurde in dieser interkulturellen Gruppe gesät. Also die Tomaten sind von Samen ausgezogen, die Gurken und so weiter. Und was eben ganz gut klappt mit den Jugendlichen, ist auch das gemeinsame Kochen. Weil uns ist ja ganz wichtig, dass die sich nicht immer auf der Burg werden sie versorgt und so weiter. Und dass sie auch zeigen können, was sie können. Ja? Dass sie ihre Kompetenzen auch ausbauen können. Dass sie auch irgendwann mal das Gefühl von Selbstwirksamkeit entfalten, was uns so am Herzen liegt. Und sich einbringen können. Und beim Kochen hat das super geklappt. Ne? Wir haben mal so interkulturell gekocht und dann auch Falafel, also natürlich vegetarisch, vegan auch. Ja, und plötzlich haben die Mädchen den deutschen Jungs die Sache aus der Hand genommen, haben gesagt, ja, Falafel macht man aber so und das macht man und muss man so braten und haben denen das gezeigt. Also da entsteht auch eine Dynamik, dass sie nicht immer diejenigen sind, die was bekommen, sondern sie wollen ja auch was geben. Sie wollen ja genauso wie andere Jugendliche was in die Gemeinschaft eingeben. Und das mit dem Kochen klappt natürlich super. Dann wird das auch in allen Sprachen geschrieben. Und das soll ja so ein bisschen einfach natürlich werden und übers gemeinsame Tun, dass dann so alle was dabei lernen und alle was dabei reingeben. Ja, das ist so die Vorstellung. Und klar, gibt es auch viel Neues für sie. Also sie müssen viel lernen. Mhm. Wir waren jetzt Fahrradfahren, also war der Kollege an der Isar zum Beispiel. Und das Fahrradfahren, das haben sie teilweise nie geübt. Aber sie lernen es und es macht ihnen Spaß. Und so kommt man ins Gespräch.
Was ja, Natur Bewegung im ganz vielfältigen Sinne. Das passt ja auch zu unserer Sendung hier bei LoRa München 92.4, bewegtes Lernen.
Ja.
Auf der einen Seite körperliche Bewegung, aber auch dann viel Bewegung, Kochen und jetzt hantieren mit allen möglichen Dingen, Naturmaterialien genauso wie mit dem Kochlöffel, ist ja letztlich dann also ein ganzheitlicher Ansatz sozusagen.
Ja, das ist eben ganz wichtig für uns, das Erleben, Fühlen, also alle Empfindungen und dann wieder ausdrücken und das Handeln, das natürlich, dass das Lernen bedeutet, ja, und dass es Themen sind, die den Jugendlichen und den Kindern, die kommen, auch mit dem Leben was zu tun haben und dass es ihnen, dass sie es sie interessiert. Also nicht Stoff in der Schule, der sie vielleicht im Moment gar nichts mit dem Leben zu tun hat, sondern Themen, wo sie sagen, da will ich mehr wissen, weil dann passiert Lernen. Ja? Und jetzt in dem Schulklassenprogramm, was heute ist, Thema Ernährung, das ist immer auch was Kinder begeistert, weil wir gehen natürlich raus, dann sehen sie, wie man Pflanzen anbaut, dann kochen sie selber, backen Brot, machen Brotaufstriche, lernen was über die Vielfalt von verschiedenen Sorten, von Äpfeln, Kartoffeln. Also die Vielfalt ist immer ein ganz wichtiges Thema, ne? Aber wie kann ich auch Vielfalt erhalten? Und dann ist klar, dann kommt das ganze Thema Landwirtschaft und dann wird ihnen auch einfach durch das Tun und durch das Schmecken und Riechen und so weiter, wird ihnen auch klar, dass die Vielfalt nicht von der Massenlandwirtschaft, sondern industriellen Landwirtschaft, sondern eigentlich nur im Biolandbau wirklich erhalten bleibt. Und warum Biolandbau? Also vieles wissen die einfach gar nicht. Ja. Und dieses Wissen eignen sie sich aber durch so ein Programm sehr gerne an, weil dann sind sie interessiert, dann sind sie aufmerksam und dann kommt natürlich auch sowas wie mit den Biosiegeln und wo kann man das auch bekommen und günstig und durch selber machen und dann zieht das Argument nicht mehr, ich kann mir das nicht leisten. Ne? Oder auch warum weniger Fleisch essen und dafür gute Qualität, all diese Themen. Und es ist halt wichtig, dass es nicht nur ein Erleben raus aus dem Alltag ist, wie es so manche Ansätze sind ja weg vom Alltag, sondern dass es ein Erleben ist, was auch, was sie mit ihrem Alltag gut verbinden können. Wo sie sagen, Mensch, das macht Spaß. Leben und Lernen ist nicht getrennt, ja?
Genau.
Sondern es gehört zusammen und ich kann ganz viel jeden Tag eigentlich was Neues, Spannendes lernen, was ich dann auch wieder umsetzen kann. Und jeder kann ja was beitragen zu einem nachhaltigen Lebensstil oder dass unsere Welt erhalten bleibt. Ne? Ja, jetzt kommen die Kinder vom Schulklassenprogramm. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns woanders hinbewegen.
Dann gehen wir einfach mal nur ein paar Schritte. Und Schulklassenprogramm, wenn jetzt Schulklassen hierher kommen, was erleben die Kinder und welche Ziele werden vielleicht auch damit verfolgt?
Unser wichtigstes Ziel ist eigentlich, dass die Kinder sich in ihrer eigenen Lebendigkeit erfahren und in ihrer Selbstwirksamkeit. und in der Vielfalt, dass sie die Vielfalt ihrer Potenziale, die sie ja mitbringen auf die Welt, dass sie die auch erleben können. Dass sie im Grunde eignet man sich ja als Kind einen Erfahrungsschatz an, den man das ganze Leben dann, auf den man das ganze Leben zurückgreifen kann. Und deswegen ist mir diese Vielfalt auch hier wieder wichtig. Dass Kinder sich erfahren, ich meine, man ist ja als Kind, wiederholt man dann so ein bisschen auch die Menschheitsgeschichte, das ist meine Überzeugung, und guckt ja auch, was Erwachsene machen, aber von der Menschheitsgeschichte waren wir Jäger und Sammler, wir sind aber auch natürlich auch immer Köche, also man muss sich ja selbst versorgen, also die ganzen Basics des Lebens, ja. Das machen Kinder ja automatisch spielerisch nach, schlüpfen automatisch in diese ganzen Rollen und das sollen sie bei uns eben auch tun, ne? Dass sie das erleben und dass sie das von der Basis her erleben. Das heißt, die Basis ist Natur.
Okay, schön. vielleicht kann man sich das irgendwie nochmal besser vorstellen oder noch besser vorstellen. Wenn du so den typischen Ablauf von so einem Vormittag mit der Schulklasse noch ein bisschen erzählst.
Ja, also jetzt heute beim Schulklassenprogramm Ernährung, da geht es darum, dass es immer so eine Mischung ist, dass die Kinder draußen in der Natur sich nochmal bewusst machen, durch Schmecken, Riechen, Fühlen und so weiter, dass Natur auch unsere Lebensgrundlage ist. Es gibt ja viel, was man auch hier in der Natur wild essen kann. Ja? Das wissen viele nicht, sie trauen sich auch nicht. Aber eigentlich gibt uns die Natur ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und die Kräuter, die gerade da sind, vielleicht brauchen wir die auch. Also ich sammle sie gern, ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich Biologin bin und möchte das den Kindern natürlich auch weitergeben. Und ansonsten die Vielfalt unserer Lebensmittel werden sie jetzt kennenlernen. Was wächst alles bei uns jetzt in der Saison? Werden sich auch Brotaufstriche machen, wahrscheinlich Brot backen. Also dass sie einfach was mitnehmen, was sie zu Hause wiederholen können. Und es kommt dann in den Programmen natürlich auch zur Sprache, was hat das mit der Welt zu tun, wie ich mich ernähre. Ja, weil es ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Lebensmittel du verwendest, hat das ja auch eine Wirkung auf die Welt. Also krasses Beispiel ist natürlich unser hoher Fleischkonsum hier, wo wir eigentlich nicht mal mehr die Futtermittel produzieren, sondern es wird Regenwald abgeholzt, worauf genetisch veränderter Soja wieder angebaut wird, um unsere Tiere hier zu ernähren. Wir wollen ja nicht mit unserem Essen eigentlich den Regenwald zerstören, sage ich jetzt mal so krass. Und diese Zusammenhänge sollten Kinder auch erfahren, aber sie müssen sofort auch erfahren, was sie tun können. Und es geht ja nicht gegen Fleisch, sondern dann gute Qualität vom Bauern hier, am besten Bio und natürlich Biobauern, der seine eigenen Futtermittel produziert und lieber weniger und lieber mehr anderes. Und vieles kennen sie eben einfach nicht. Sie wissen dann auch nicht, wie kann man sich gut vegetarisch ernähren, vollwertig. Und sowas lernen die eben dann auch spielerisch. Machen Falafel zum Beispiel oder Gerichte, die sie gerne mögen. Burger mal vegetarisch, ne, aus Vollwert und so weiter. Also ihre Lieblingsgerichte anders. Zum Beispiel haben wir mal Pommes wir haben 10 verschiedene Kartoffelsorten besorgt. Da waren auch blaue Kartoffeln dabei und rosa Kartoffeln. Oh ja? Und dann haben wir mit den Schülern Pommes gemacht, eins ihrer Lieblingsgerichte. Und dann, wow, blaue Pommes, wie cool. Also, und so weiter. Die waren nicht gefärbt. Das sind die natürlichen.
Ja, super,
ne?
Super.
Also solche Sachen kommen dann rein. Genau. Oder verschiedene Apfelsorten schmecken blind und dann die Lieblingssorte und dann sagen wir, wir haben mal 30.000 Apfelsorten gehabt. Ja? Und wie viele werden noch vermarktet? Sind immer die gleichen 5. Und deswegen haben wir auch alte Apfelbäume hier ne, zum Beispiel. Diese Vielfalt erhalten, dazu muss man halt auch was tun. Man muss sie erstmal kennenlernen und sich begeistern und dann kann ja jeder von uns was beitragen. Und wenn Sie Ihr Frühstück beim Pfister kaufen, statt im Supermarkt die Lidl-Brötchen, ja? Also all diese kleinen Dinge gehören zusammen. Und diese Zusammenhänge, die muss man aber erstmal erfühlen, erschmecken, sich begeistern, kennenlernen, was es alles mal gegeben hat.
Anke, ihr habt ja ein ziemlich ausführliches Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche, für vielleicht auch für Eltern, für Lehrerinnen, Lehrer, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Erzieher, Kindertagesstätten, Leiterinnen. Erzähl da mal was bisschen drüber, weil das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer ganz sicher auch.
Ja, im Fortbildungsprogramm gibt es so ein paar Basics inzwischen. Zum Beispiel die Fortbildung Wildnispädagogik, die ich letzte Woche mitgeleitet habe.
Findet man die Wildnis denn noch bei uns?
Die Wildnis, sage ich mal, es kommt darauf an, wie du Wildnis definierst. Der Mensch ist natürlich auch immer beteiligt, aber ich mache ja keine Trennung zwischen Mensch und Natur. Die Wildnis ist auch in uns, sage ich jetzt mal, und die gilt es auch wieder zu entdecken. Was möchte wild sein in uns, ist vielleicht dann auch so eine Frage. Ne? Also Wildnis, unter Wildnis verstehe ich einfach auch das alles wachsen lassen, nicht immer alles kontrollieren müssen. Das, was uns geschenkt ist eigentlich, wie auch immer man sieht, ob man religiös ist oder nicht, ich sage jetzt mal von der Schöpfung, das Schöpferische, das ist ja auch in uns. Und für mich ist Wildnis das Schöpferische in dem Sinne, ja, dass sich immer wieder bei aller Zerstörung, die man in der Welt auch erleben können, die wehtut, doch immer wieder das Lebendige durchsetzt. Ne? Und diese Wildnispädagogik-Fortbildung, gerade letzte Woche, Mittwoch bis Freitag, das war wieder fantastisch, weil in 3 Tagen ist es gelungen, dass die Teilnehmer so eine gute Gemeinschaft gebildet haben und so lebendig und so in die Tiefe von ihren Erlebnissen. Und diese Wildnis, wo wir waren in Ascholding an der Isar, ist ein Naturschutzgebiet. Ja. Wir hatten das Haus vom Verein, Kooperationspartner, Gebirgs- und Wanderverein Harmonie e.V. München 1895. Ein total netter, kleiner Verein, die haben nur 200 Mitglieder. Die wollen auch gar nicht unbedingt so groß werden, weil es denen darum geht, dass man da aktiv mithilft. Ne? Die haben 2 Hütten, eine in Ascholding, eine am Brauneck. Und diese Hütte, da dürfen wir dann immer hin für die Wildnispädagogik. Und das ist schon insofern Wildnis, weil es ja ein Naturschutzgebiet ist, darf es da wachsen, wie es eben ist. Und dann sind wir einfach 3 Tage barfuß draußen, versuchen zu essen, was wir draußen finden, übernachten, wer will. Aber es ist auch kein Zwang. Also wer sich in seiner Komfortzone aufhalten will, kann in der Hütte schlafen, kann duschen, hat alles sozusagen und geht halt nicht raus aus seiner Komfortzone. Ja. Und wer Lust hat, sich rauszuwagen, es hat ja viel geregnet, wir haben unter Planen so gebaut und draußen übernachtet. Also da kann sich keiner beschweren, das ist ihm nicht wild genug. Weil wir bieten beides. Wir wollen ja nicht die Leute in die Panikzone bringen, sondern jeder ist da ja so verschieden. Ja? Die einen haben die ganze Zeit draußen barfuß gelaufen, Feuer gemacht und es ist eben frei. Ja? Und jeder übernimmt selber Verantwortung.
Ihr macht ja im Prinzip Dinge, die eigentlich in der Schule selbstverständlich sein müssten. Also wo man im Schulunterricht dann eben auch rausgeht, wo man nicht jetzt irgendwo sich nur theoretisch dann beschäftigt mit bestimmten Naturthemen, von der Biologie über die Diversität, über auch vielleicht Geografie, wie das Ganze mit politischem zusammenhängt. Kooperation und Schulen war das Thema.
Ja, genau. Also Kooperation mit Schulen liegen uns sehr am Herzen. Wir haben sowohl Schulklassenprogramme, die wie das heutige Programm einfach gebucht werden können. Aber im Rahmen der Projektarbeit, für die ich ja zuständig bin, habe ich die Chance, einfach auch längerfristige Kooperationen mit Schulen. Also wir hatten Themen wie Heimat im Wandel, Wasser, Schatzkarte. Und wo man dann einfach, die Idee ist, dass die Schulen mit unserer Unterstützung in Kooperation, dass die Kinder und Jugendlichen rausgehen in den Raum der Gemeinde, in der die Schule eingebunden ist und dass sie dort erforschen zu einem bestimmten Thema und das Ganze dann wieder in einer Ausstellung, in einem Buch und so weiter dokumentieren und dann der Öffentlichkeit wieder präsentieren. Also beim Ernährungsprojekt zum Beispiel haben wir auf dem Kirchplatz gekocht. Sie haben von allen Geschäften Lebensmittel geschenkt bekommen. Es war uns wichtig, dass die Bio, regional, fair gehandelt, vegetarisch sind. Und dann konnte einfach die Bevölkerung, wer vorbeiging, einfach mitessen. Ja, es ging einfach um dieses, war ein Eat-in sozusagen. Ne? Zum Thema Wasser haben wir eine Wasserschatzkarte erstellt von Pullach hier. Das war mit der Mittelschule Pullach. Da haben 3 Klassen mitgemacht und alles erforscht, was es zum Thema Wasser hier in der Gemeinde Pullach gibt. Interviews geführt. Wir waren auch bei der Firma Peroxid zum Beispiel. Oder die Geothermie haben wir uns angeschaut. Die Brunnen. Die
Peroxid, was war das jetzt?
Peroxid, das ist eine Firma hier hinter. Die Firma Linde haben wir ja hier, aber wir haben auch die Firma Peroxid. Und die, das ist ziemlich giftig, was die herstellen. Aha. Und die haben so einen Jahrhundertvertrag, dass sie zum Beispiel das Wasser nutzen können von den Quellen hier und dann es sehr viel wärmer in die Isar ableiten können. Das dürfte sonst keiner. Gell? Und das haben die uns aber erzählt bei der Führung. Das haben die Kinder sofort in die Wasserschatzkarte reingeschrieben. Mhm. Also jedenfalls geht es darum, dass die Schüler rauskommen und dass sie sich mit den Themen im Leben befassen. Ja. Ja? Und bei Heimat im Wandel ging es ja darum, dass unsere Heimat sich verändert und dass wir aber auch alle mitmischen müssen, wenn wir wollen, ja, wir sind alle Mitgestalter. Ja, das heißt, die Heimat, die wir heute vorfinden, haben Menschen gestaltet. Hm. Die Jugendlichen, die jetzt ja dann irgendwann erwachsen werden, die können sich immer mehr einbringen und immer mehr beteiligen. Und Beteiligung von Jugendlichen ist ein ganz großes Thema. Ist gerade Schwerpunkt auch beim Kreisjugendring, Partizipation und das möglichst frühzeitig, dass sie sich als aktiv und selbstwirksam erleben und auch politisch mitmischen. Also sowohl im Alltag, ihren Alltag gestalten, wie aber auch sich merken, Gemeinschaft muss ich mich einbringen.
Gar nicht weit entfernt von der Burg Schwaneck, die wir gerade besuchten, treffen wir Xaver Stich, der regelmäßig Kolumnen für die Zeitschrift Erleben und Lernen verfasst und sie auch hier für unsere Sendung Bewegtes Lernen verliest. Wir treffen ihn in einem beliebten und belebten Wirtsgarten am Isar-Hochufer. Xaver Stich kam nicht etwa mit einem Traktor, der gleich laut tuckern zu hören ist. Nein, Stich kam mit dem Fahrrad und spricht unter anderem über die Rolle vorwärts oder auf gut bayerisch den Purzelbaum.
Gesünder essen, mehr bewegen und Purzelbäume schlagen. Heimatkundler und Sportwissenschaftler sind sich einig, dass der gemeine Purzelbaum Circumversio anterior pratensis, im Fachjargon auch Rolle vorwärts genannt, im Aussterben ist. Nun gut, es gibt einige Purzelbaumbiotope, angeblich in den Karpaten, dem Ural, in den Weiten Sibiriens und in Bremen. Aber ansonsten konnte der Circumversio anterior pratensis seit Jahren kaum mehr beobachtet werden. Warum? Die wissenschaftliche Ursachenerklärung klingt plausibel. Jedes fünfte Kind fällt aufgrund von Übergewicht sowieso aus. Jedem vierten mangelt es an Möglichkeiten, denn auf dem Gehsteig oder Fahrradweg macht das Vorwärtsrollen keinen Spaß. Jedes dritte kommt vom PC oder der Spielekonsole nicht mehr weg und der Rest hat schlicht und einfach keine Böcke. Zudem warnen Sportwissenschaftler und Erlebnispädagogen vor dem unkalkulierbaren Risiko von unkontrolliertem Vorwärtsrollen, was auch die ESSA, die European Somersault Association, in ihren Richtlinien festgehalten hat. Dabei hat der Purzelbaum oder Kalabums, Kopsterbölter, Kusselkopf oder Kisselklöpper genannt, eine lange Geschichte und wird 1571 erstmals schriftlich erwähnt. In Bremen, so fand Wikipedia heraus, fand zwischen 2005 und 2007 die Kalabums-WM statt, bei der der Kalabums als eine Rolle den Deich hinunter ausgeführt wurde. Die drei Disziplinen der Kalabums-WM waren das Einzelrollen, das Staffelrollen und das Kostümrollen. Der Kalabums-Weltmeister 2006, Roman Lubetzky aus Bremen-Blockdiek, legte die Strecke von 30 Metern und 45 Grad Gefälle in einer neuen Weltrekordzeit von 4,93 Sekunden zurück. Respekt! Aber warum hat sich diese Sportart nicht weiterentwickelt seit 2007? Warum ist sie nicht olympische Disziplin geworden? Weil der Nachwuchs fehlt. Die Liebe zur Rolle vorwärts kann nicht über spezielle Ernährung geweckt werden. Versuche mit Rollmops, Rollbraten, Rouladen etc. sind fehlgeschlagen. Auch eine Rollkur und die Rolling Stones haben nichts gebracht. Die Pädagogik und die Sozialarbeitswissenschaft wälzen große Theoriebrocken vor sich her. Dabei könnte man mit einer Formel die Hälfte aller Erziehungsprobleme lösen. Gesünder essen, mehr bewegen und zum Beispiel Purzelbäume schlagen. Will man den Wildnis- und Waldpropheten Richard Loew, das letzte Kind im Wald, und Andreas Weber, mehr Matsch, glauben, könnte zum Beispiel die Zappelseuche ADHS durch Spaziergänge, Sport und Spiel deutlich und langfristig reduziert werden. Und im Gegensatz zu früher passen Bildung und Bauch auch nicht mehr gut zusammen, Bildung und Bewegung umso besser. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bildeten Wampe und Wohlstand ein wohliges Paar, während der Hilfsarbeiter hungerte. Heute gilt, die Unterschicht hat Übergewicht. Die Mediziner sind sich bereits einig, wie gefährlich das für den Einzelnen ist. Wenn aber alle Übergewichtigen der westlichen Industrienationen gleichzeitig ein paar Meter nach Westen laufen und dann ordentlich bremsen, bliebe die Erdkugel mitten in der Drehung stehen. Das sollten wir vermeiden durch draußen sein, Sport, Spiele, Erlebnispädagogik und bewegtes Lernen. Und danach nicht einfach stehend oder gehend mampfen mit Coffee to go in der Pranke und so zur Verhausschweinung des Menschen beitragen, sondern gepflegt und gesund essen. Kann man alles lernen, wenn wir Erwachsenen das wirklich wollen.
In unserem für heute letzten Beitrag geht es in den Münchner Westen, nach Hadern. Der Stadtteil Hadern feiert seinen 950. Geburtstag. Im Rahmen einer Stadtteilwoche wurde ein Dominofeld mit über 6000 bemalten Ziegelsteinen aufgebaut. Wir waren dabei, als die Steine fielen und sprachen mit der Projektleiterin Stefanie Junggunst.
Ja.
ja, dass am Ende, das war noch das Finale, ein Künstler hat das Ende gestaltet, eine pyramidenartige Aufstellung der Dominosteine, die bemalt waren oder bemalt sind. Und die sind am Ende, so ich würde mal schätzen, so circa 300 bis 500 Steine sind also jetzt in Einschlag dann innerhalb der letzten 2-3 Sekunden umgefallen. So, jetzt habe ich die Frau Jungkunst also endlich ans Mikrofon bekommen. Sie war ja nur mittendrin jetzt da in der ganzen Aktion. Hat alles super geklappt dann?
Es hat super geklappt. Das Wetter hat gehalten. Wir haben ja gestern noch richtig bei strömendem Wetter aufgebaut und heute hat es toll geklappt.
War ja richtig viel Vororganisation auch nötig. Und wie ist man denn auf diese tolle Idee gekommen, jetzt diese Unmengen, was waren es, 6000 Dominosteine aufzubauen und die jetzt zu verknüpfen mit dem Jubiläum vom Stadtteil?
Die Idee hatte ein Ehrenamtlicher bei uns, der auch Theaterprojekte bei uns im Nachbarschaftstreff Blumenau ehrenamtlich organisiert und spielt. Und hat dann mit Steinen erstmal ausprobiert, hat ein Team zusammengestellt, mit dem Team zusammen probiert, wir haben zusammen gestaltet und dann ist die Idee immer größer geworden. Wir haben gesagt, ja, wir vielleicht 950 Steine, irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, wir können doch 950 Meter erreichen, je nachdem, was Hadern auf die Beine stellt. Also wir haben im Nachbarschaftstreff einmal im Monat am Samstag immer eine Gestaltungsaktion gemacht mit Musik den ganzen Nachmittag und da sind schon über 300 Steine zusammengekommen und es haben sich dann auch Menschen im Nachbarschaftstreff die Steine abgeholt und das sehe ich auch so wichtig, dass man ein Stadtteilzentrum hat, wo man sich treffen kann und wo man solche Aktionen dann auch durchführen kann.
Schön. Unterstützung gab es ja offensichtlich dann auch hier von der Schule, von der Mittelschule?
Ja, also mit der Mittelschule und auch mit der Grundschule arbeiten wir auch im Nachbarschaftstreff gut zusammen mit Bildungspatenschaften und somit kennen wir uns schon, weil wir auch ein gutes Netzwerk von den sozialen Einrichtungen hier in der Blumenau haben und dann kann man natürlich so eine Idee auch gut umsetzen, wenn man sich schon persönlich kennt und der Herr Detsch war sehr offen für diese Idee und auch die Schule hat hunderte von Steinen gestaltet, hat mitgeholfen, auch beim Tragen, also es waren auch die Eltern mit beteiligt.
Unsere Sendung hier bei LoRa München heißt ja Bewegtes Lernen und ich glaube, Sie haben ein Motto, das also jetzt hier auch auf die Bewegung abstellt.
Ja, also das Motto heißt gemeinsam etwas bewegen und wir haben diese Aktion auch nur gemeinsam bewegen können mit finanzieller Unterstützung vom Bezirksausschuss und Kulturreferat, aber auch mit Unterstützung von allen sozialen Einrichtungen hier vor Ort, mit den Vereinen. Auch zum Beispiel haben über 100 Steine geflüchtete Menschen, die in der Stiftsbogen untergebracht sind, mitgestaltet. Das war auch eine sehr schöne Aktion. Vereine waren mit engagiert, Kindergärten, ganz Hadern.
Schön, also eigentlich eine tolle Aktion, also auch jetzt richtig symbolisch dann die Gemeinschaft, die dann in Bewegung sich setzt und auch vielleicht jetzt emotional bewegt. Das heißt also jetzt, der Stadtteil ist vielleicht auch ein bisschen zusammengewachsen, eben auch durch diese Aktion.
Das auf jeden Fall. Also es haben sich viele Leute kennengelernt durch die Aktionen im Nachbarschaftstreff, aber auch jetzt hier, das ist einfach, man hat das Gefühl, man hat einen Teil beigetragen zu dieser Stadtteilaktion und ich glaube schon, dass wir enger zusammengewachsen sind.
So, das war's schon wieder. Unsere nächste Sendung Bewegtes Lernen hören Sie am 31. August, wie gewohnt um 17 Uhr. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Am Mikro hier im Studio war Alexandra Rudat. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier.